Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Episode von Zwischen den Zeilen, der Podcast für Autorinnen und alle Buchliebhaber. Und zuallererst möchte ich mich bei allen bedanken, die meine erste Episode mit Renda Sido gehört haben und zahlreich Feedback hinterlassen hat. Ganz tolles Gefühl, und die Episode werde ich mal in die Shownotes mit reinhauen. Nun aber zu meiner zweiten Episode. Ich persönlich bin ein großer Fan. Und so wie mir geht es vielen Menschen, die ihre Bücher lesen. Für sie war und ist Bildung ein ganz entscheidender Schlüssel im Leben. Das wusste sie schon als Kind in Afghanistan. Trine Mansour ist hier und hat uns ein paar Zeilen eingelesen. Aber vorher möchte ich mich natürlich noch mit ihr in Ruhe unterhalten. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Trine Mansour.
Herzlichen Dank, lieber Frank. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Und ich freue mich auf heute.
Ja. Super. Liebe Trina, gerade schon erwähnt, du bist gebürtige Afghanin und bist in den Niederlanden dann groß geworden. Später hast du dann in Deutschland studiert. Wie ist deine Liebe zum Schreiben entstanden?
Ja, also meine Liebe zum Schreiben fing tatsächlich ganz, ganz früh an. Ich habe im Alter von 13 angefangen, meine Texte zu schreiben. Das war für mich auch ein sehr schwieriges Alter, weil ich eben ja in Holland, mein Holland, nicht so lange gelebt hatte zu der Zeit. Also da habe ich dann so ungefähr erst 5 Jahre gelebt, und für mich war das Schreiben einfach auch eine Art Hoffnung in einem neuen Land, und man wusste nicht so genau, wie man seine Emotionen und Gefühle verarbeiten sollte. Und für mich, und das habe ich, glaube ich, immer wieder, ob es jetzt in meinem Buch war oder in deinem Podcast oder egal in welche Lesung, ich habe das immer betont, dass das Schreiben und die Bücher mir sehr, sehr geholfen haben, um meine Gefühle und meine Emotionen zu verarbeiten.
Wie ist das mit der Sprache gewesen? Du bist als Kind warst du in Afghanistan, dann in den Niederlanden, dann in Deutschland. Wie ist so der Shift? Wie hat das so funktioniert von den Sprachen?
Also ich habe tatsächlich schon im Alter von 7 dann Dari gekannt, und die pakistanische Sprache Urdu kannte ich auch bereits. Und ich war auch ein bisschen vertraut mit der englischen Sprache. Ja, dann kann man plötzlich in Holland an, und es war schon in den ersten Monaten ein bisschen schwierig, vielleicht in den ersten 3 Monaten, aber danach konnte ich tatsächlich auch schon sehr gut verstehen. Das Reden ging dann auch eigentlich nach 6 Monaten. Also ich war natürlich jung, für mich war das einfach auch, einfacher, die Sprache zu lernen. Ja.
Okay, also ich kann jetzt von mir sprechen, ich lerne gerade so ein bisschen Niederländisch auf Duolingo, und es ist gar nicht mal so einfach. Also hätte ich das als 10-Jähriger gemacht, es wäre, glaube ich, anders gegangen als jetzt Alter.
Ja gut, ich war aber 7, ne? Also
das ist dann noch genau, natürlich. Ja. Ich glaube, Kinder haben da so ein bisschen Draht zu, das ist für die ein bisschen einfacher als wie für uns.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, natürlich ähnelt sich schon, ne, die deutsche und niederländische Sprache, aber es gibt zum Beispiel sehr oft Sätze, die man dann halt trotzdem falsch verwendet, weil man, also im Niederländischen sagt man sehr viele Wörter, dann das lernst du dann, wenn du so weitermachst, lernst du dann halt, dass der Satzbau ein bisschen anders ist. Und deshalb unterschätzt man das erst. Man denkt, wenn ich die deutsche Sprache kann, dann, ne, automatisch geht es dann halt auch mit der niederländischen Sprache. Das habe ich spätestens hier in Deutschland dann entdeckt, dass das nicht so ist.
Zurück zu deinen Büchern. Du hast 2 Bücher herausgebracht mittlerweile. Wüstenrose heißt dein erstes Buch und das andere 1000 Tage ohne Bildung. Wie war eigentlich so das Feedback in deinem Umfeld, wo du herausgefunden haben, du hast 2 Bücher geschrieben?
Die Wüstenrose, das erste Buch, ist ja halt über meine persönliche Geschichte, meine Erzählung. Viele, viele Menschen, die mich einfach gut kannten, bereits in Niederlande, sie wussten schon, dass ich irgendwann ein Buch veröffentlichen wollte. Es war aber nie wirklich so richtig überlegt, in welcher Form. weil für mich war das immer sehr, sehr wichtig, dass ich das so auf meine Art mache, wo ich mich wohlfühle. Und deshalb haben sie halt mit dem ersten Buch waren sie nicht jetzt so überrascht, dass das raus. Und mit dem zweiten Mal sie halt mehr überrascht, weil es eben auch innerhalb, also ja, Wüstenrose kam 23 raus und 1000 Tage ohne Bildung in 2024. So, dann im Jahr dazwischen habe ich natürlich dann schon weniger Zeit gebraucht, um das zweite Kurzgeschichtenbuch zu schreiben. Aber mein Feedback war tatsächlich alle sehr, sehr positiv. Viele junge Mädchen, und das macht mich so, so glücklich, ja, haben mir halt gesagt, ich habe auch voll Lust hier zu schreiben. Und neulich habe ich eine junge Autorin halt kennengelernt. Anita heißt sie, auch ein tolles Buch geschrieben bei Story One. Und ja, das sind so halt schon für mich auch nicht nur Motivation, sondern auch Inspiration, um zu sehen, dass wenn ich die junge Mädchen sozusagen inspiriert habe, dann motiviert mich das umso mehr. Also ja, schönes Feedback und darüber freut man sich, glaube ich, immer. Ja.
Ja, voll cool. Also, ich habe noch kein Buch rausgebracht und das macht man ja auch nicht jeden Tag. Und ich kann mir vorstellen, das erste Buch in der Hand zu halten, ist ja schon was Besonderes. Beschreibt doch mal so das Gefühl, als es soweit war. War das Freude oder war das, oh mein Gott, das hat ja wirklich funktioniert? Wie war das so?
Stolz. Ich war mega stolz, als ich das erste Buch
Ja.
tatsächlich in der Hand hatte. Und das, ja, also mit dem Titel alles, das passte so sofort zu mir. Und ja, Wüstenrose war tatsächlich echt ein Gefühl von, wow, ich habe es jetzt getan. Ich hab mich durchgeboxt und ich hatte natürlich viele Ängste, ne? Man macht sich auch wieder verletzlich auf eine Art und Weise. Und ja, das war für mich schon, ja, schon ein sehr stolzes Gefühl. Und bei 1000 Tage ohne Bildung, da war halt mehr auch Wut, glaube ich. Eher so, ne? Ich habe so viele Emotionen und ich will das einfach, dass jetzt irgendetwas gemacht wird. Und das habe ich dann halt alles in dem zweiten Buch so ein bisschen verarbeitet oder auch versucht zu verarbeiten.
Ja, spannend.
Ja.
Das Thema heißt Afghanistan, ein Land, das sich aktuell eher zurückentwickelt und hierzulande leider kaum in Medien stattfindet. Jetzt gestern Nacht war ein Erdbeben in Afghanistan. Da kann man ganz normal so ein bisschen hoch auf der Bundespressekonferenz heute. Die lebensunwürdigen Regeln für Mädchen und Frauen kommen einem vor wie tiefstes Mittelalter. Die Herrschaft der Taliban ist allgegenwärtig. Was denkst du, wenn du gerade in deine Heimat schaust? Was geht dir da so durch den Kopf?
Ich bin wütend, traurig, irgendwo auch komplett hilflos. Man will natürlich viel mehr machen. Man hat die Macht nicht. Vor allem, wenn ich Nachrichten bekomme, und das ist tatsächlich fast jede Woche, ist meine Inbox voller Nachrichten von Menschen, die halt Hilfe wollen, von Menschen, die Klarheit wollen oder von Menschen, die einfach gesehen, gehört werden wollen. Und das ist für mich traurig, aber gleichzeitig versuche ich doch meine Stimme irgendwie irgendwo einzusetzen und dieses Land einfach nicht ja, komplett im Stich zu lassen. Das ist so ein bisschen meine Verantwortung. Klar, ich bin hier in Europa aufgewachsen. Ich bin mittlerweile, und das sage ich auch immer gerne, niederländisch Afghanin. Aber meine Wurzeln sind in Afghanistan. Meine Eltern stammen aus Afghanistan. Ich bin dort geboren, und so komplett wegschauen oder so denken, dass man gar nichts machen kann, das geht einfach nicht von mir. Egal, ob es jetzt sind oder halt eben durch meine Lesungen oder generell durch das Schreiben, versuche ich halt mit meiner Stimme da weiterzukommen. Und ja, das Thema Afghanistan ist tatsächlich sehr schwierig, lieber Frank. Ich hatte letztens noch mal ein Gespräch mit meinem Professor und hat gesagt, wir sollten nicht vergessen, dass im Mittelalter zwar Frauen damals nicht lernen durften, ne? Mädchen und junge Frauen durften damals auch nicht zur Schule. Es gab aber trotzdem wieder Frauen, sagen wir mal im Kloster oder halt andere Frauen, die sich andersweitig durchgesetzt haben. Und das möchte ich auch jetzt nochmal hier betonen, dass die afghanischen Frauen müssen wir jetzt nicht irgendwie als Und ich weiß, dass die Welt sie so sieht, als Wesen sind, die komplett jetzt, also die nichts jetzt machen können oder die gar nichts machen wollen oder so hilflos, ne? Also dass Frauen, die in Afghanistan gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig supporten und eben sei es durch ja, dieses unterrichten untereinander. Sie haben Gruppen, die sie bilden und sie versuchen, also die Lehrkräfte, mit denen wir gesprochen haben, versuchen untereinander eben auch trotzdem an geheimen Orten die Mädchen zu unterrichten. Also das ist so, da sind so Punkte, wo ich einfach, wo mir das auch, also gleichzeitig Kraft gibt und auch mehr Mut gibt, dass die Menschen, also die Frauen unter solchen Bedingungen auch kämpfen und wir sind hier in Freiheit und dieses Wegschauen als Afghanin, als Mensch, als Frau, als Feministin, als Mutter, das kann ich
Nee,
nicht.
das sollte man auch nicht und man sollte da hingucken. Und ich bin ja froh, dass ich schon ein paar Episoden machen durfte zum Thema Afghanistan. Auch mit dir schon ein größeres Interview. Deswegen bin ich immer froh, über das Thema zu berichten und da auch so ein bisschen gegen zu steuern. Also ich versuche meinen kleinen Teil dazu beizutragen.
Das machst du wirklich und wir freuen uns immer sehr über ja, halt Menschen, die uns sehen, die uns unterstützen. Und ich weiß, es ist immer vielleicht mit einer Stimme oder ne, mit einer kleinen Gruppe anfängt, aber das ist auch, was eine Demokratie ausmacht. Wir dürfen hier reden, wir dürfen hier unsere Stimme benutzen und dafür setzen wir uns ein und es ist wunderbar, was du machst. Und dafür, ja, bedanke ich mich heute wirklich von Herzen, dass du dieses Thema einfach immer mit so viel Leidenschaft auch ja, aufnimmst und uns und unsere Stimmen hören möchtest und auch dieses Thema für dich wichtig ist. Das ist schön, Frank.
Vielen lieben Dank dafür. Und wir hören jetzt zwei Kapitel aus dem Buch Wüstenrose. Und die hast du uns freundlicherweise eingelesen. Und man muss dazu sagen, das ist auch als Hörbuch rausgekommen. Also das kann man sich auch komplett anhören. Das hast du eingelesen. Und ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen, als die Bühne gehört dir, liebe Trina.
Die Träume eines afghanischen Mädchens. Als kleines Mädchen habe ich die Vögel immer bewundert. Sie waren für mich ein Symbol der Freiheit. 1996 stand ich auf den Dächern Pakistans und beobachtete stundenlang die freien Tiere. Sie faszinierten mich und ich wünschte mir so sehr, frei zu sein. Als mich jemand fragte, was ich einmal werden möchte, war die Antwort klar. Ich möchte frei sein, antwortete ich lächelnd. Die Freiheit gab es zunächst nur in meinem Kopf, weil ich ein afghanisches Mädchen war, dessen Zukunft so ungewiss war. Ich fühlte mich seit meinem 7. Lebensjahr sehr unfrei. Zunächst war ich in meinen eigenen Gedanken gefangen und dann in einer gebundenen Kultur und Religion, die ich mir selbst nicht ausgesucht hatte. Ich stamme aus einem Land, das sich seit mehr als 40 Jahren im Krieg befindet. Ich wurde im April 1989 in der afghanischen Hauptstadt Kabul geboren. Genau 2 Monate, nachdem die letzten sowjetischen Soldaten Afghanistan verlassen hatten. Die sowjetische Invasion fand 1979 statt. Parallel begannen die islamischen Widerstandskämpfer Mujahideen, unterstützt von den USA, in Pakistan einen Krieg gegen die sowjetische Armee. Circa 13.000 sowjetische Soldaten wurden getötet und rund 1 Million Afghanen mussten mit ihrem Leben bezahlen. Der Kalte Krieg hinterließ seine Spuren im ganzen Land und die neuen heiligen Krieger, die Mujahideen, hatten die Hauptstadt Kabul fest im Griff. Ich befand mich seit meiner Geburt in einer Art Bürgerkriegslockdown. Die ersten Jahre in Kabul wuchs ich sehr isoliert auf. Als Kriegskind habe ich nicht viel von draußen gesehen. Wir waren die meiste Zeit in unserem Wohnzimmer eingesperrt und hörten viel Nachrichten. Meine ältere Schwester erzählte mir mal, dass mein Vater nachts aus unserer Wohnung geschlichen ist, um bei seiner Schwester, die in einem anderen Viertel in Kabul lebte, für mich Medikamente zu holen. Als er zurückgelaufen ist, wurde er fast von einer Rakete getroffen. Ein Vater, der sein Leben in Gefahr bringt, um sich um die Gesundheit seiner jüngsten Tochter zu kümmern. Dies muss man erst erleben, um es nachvollziehen zu können. Es gibt eine schöne Redewendung im Afghanischen. Shunidan kaibovat monendane didan. Es ist eine Sache, etwas zu hören, aber eine ganz andere, es mit eigenen Augen zu sehen. Wir lebten in ständiger Angst. Unser Leben fühlte sich an wie eine tickende Zeitbombe. Aus den Geschichtsbüchern und von meiner Familie weiß ich aber, dass Afghanistan auch ein goldenes Zeitalter hatte. Meine Mama lebte dort in den 70er Jahren sehr frei. Sie war eine gebildete Frau und nach ihrem Abschluss arbeitete sie als Moderatorin beim Radio und später unterrichtete sie Englisch und Arabisch an der Schule. Sie trug gerne Make-up, hatte gepflegte und lackierte Nägel und liebte Minijob. Die französische Mode inspirierte sie immer sehr und sie träumte davon, mal in Paris zu flanieren, um die eleganten französischen Frauen bewundern zu können. Was sie nicht wusste, war, wie sehr ich sie bewunderte. Ihre smaragdgrünen Augen und ihr süßlicher Duft beruhigten mich, wenn ich mich unsicher fühlte. Ich wollte die Welt durch ihre Augen sehen und träumte davon, eines Tages genauso eine unabhängige und starke Frau wie sie zu sein. Ich habe in jeder Blume, in jedem Garten, in jedem Kapitel meines Lebens nach deinem einzigartigen Duft gesucht. Und am Ende des Tages fand ich dich in jedem Winkel meines Herzens. Die Flucht ins Ungewisse. Leider habe ich keine guten Erinnerungen an meine Zeit in Afghanistan. Das Land befand sich seit meiner Geburt im Bürgerkrieg. Wir wurden oft als Kriegskinder bezeichnet. Und das waren wir auch. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem wir ausnahmsweise draußen spielen durften, weil es an diesem Tag in Kabul ruhig zu sein schien. Ich wollte unbedingt Seilspringen lernen und ein Mädchen von nebenan, das etwas älter war als ich, wollte es mir beibringen. Mit gemischten Gefühlen schickte mich meine Mutter nach unten. Ich war aufgeregt. Beim ersten und zweiten Mal klappte es selbstverständlich nicht auf Anhieb. Also sprang ich eifrig hin und her, bis wir plötzlich eine Explosion hörten. Das Mädchen von nebenan schrie etwas, das ich nicht hören konnte. Die Kinder rannten davon. Ich sah jemanden auf mich zukommen und er schrie. Ich hörte die Worte immer und immer wieder. Tri, tri, tri. Erst als mein Vater mich fest in seine Arme nahm und nach oben trug, konnte ich wieder atmen. Das war das erste Trauma in meinem Leben. Damals wusste ich noch nicht, dass noch viele weitere folgen würden. Kurz darauf beschlossen meine Eltern, ihr Land für immer zu verlassen. Mein Vater war ein Patriot, im wahrsten Sinne des Wortes. Er sagte immer, dass das Essen nirgendwo so schmecken würde wie in seinem Land und sich der Boden unter seinen Füßen nirgendwo so anfühlen würde wie in Afghanistan. Er weinte an dem Tag, als wir Afghanistan verließen. Ich hatte meinen Vater noch nie so traurig gesehen. Meine Mutter musste ihn beruhigen. Ich habe sie immer für ihre innere Stärke bewundert. Sie mussten Afghanistan verlassen, um ihren drei Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Mein Vater sagte immer, dass er nur dann fliehen würde, wenn unsere Sicherheit in Gefahr wäre. Und das war sie. Sie hatten Angst, uns eines Tages zu verlieren. Wir brachen in einer sommerlichen Nacht auf. Kabul war pechschwarz und ich fühlte mich so fremd im eigenen Land. Ich hielt Papas Hand ganz fest und zitterte am ganzen Körper. Mein Vater sagte uns immer wieder, dass wir bei jedem Checkpoint dieselbe Antwort sagen müssten. Wir reisen nach Pakistan, um meine Großmutter zu besuchen, und wir kommen wieder zurück. Der Grenzübertritt von Afghanistan nach Pakistan war beängstigend. Als ein Mujahid auf uns zukam, geriet ich in Panik. Meine Eltern, meine Geschwister und ich mussten aus dem Bus aussteigen. Wir wurden genau beobachtet und ich hatte gemischte Gefühle. Als wir alle draußen standen, zog ich mir plötzlich meinen kleinen gelben Schal über den Kopf. »Braves Mädchen«, hörte ich den Mujahid sagen. Ein vierjähriges Kind wurde bereits in eine Schublade geschoben. Im Grunde war ich kein Kind mehr. Ich war ein kleines Mädchen, das viel zu schnell erwachsen werden musste. Nach einer sehr anstrengenden Nacht kamen wir am nächsten Tag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad an. Der tödliche Wettlauf gegen die Zeit begann, als wir pakistanischen Boden betraten. Ich hielt die Hand meiner Mutter und fühlte mich verloren in diesem neuen Land. Die Stille um uns herum machte mir Angst, denn sie schrie die Wahrheit heraus. Wir waren auf der Flucht und wussten nicht, was uns erwartete. Plötzlich bist du identitätslos und kämpfst um deine Existenz.